Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die staatlichen und vom Staat kontrollierten Medien in Russland berichten nicht über den Krieg in der Ukraine, und zwar im wörtlichen Sinne nicht. Da heißt es natürlich der offiziellen Sprachregelung folgend immer militärische Spezialoperation. Wer also wirklich etwas über den Krieg und auch über andere Dinge wissen will in Russland, der muss alternative Informationsquellen finden. Das ist nicht einfach, aber möglich. Alexei Yusupov hält dazu heute einen Vortrag auf der Republika in Berlin. Er ist der Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter sind ja offiziell in Russland gar nicht mehr zugänglich. Natürlich gibt es, wie im Internet, immer Möglichkeiten. Es gibt Tricks, man braucht ein VPN, ein Virtual Private Network. Aber wie viele Menschen in Russland treiben diesen Aufwand und kommen so an die sozialen Netzwerke noch immer ran?
Da gibt es tatsächlich ganz gute Zahlen. Also zum einen muss man sagen, dass die VPN-Nachfrage nach dem Kriegsausbruch geradezu explodiert ist. Einzelne Anbieter haben berichtet, dass ihre Apps und ihre Abos zur Nutzung um mehrere 1000%, das ist kein Fehler, angestiegen sind. Also man merkt, es ist natürlich ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Regierung verbietet bestimmte Medien oder Webseiten und Menschen gucken, wie sie trotzdem da rankommen. Stand jetzt können wir davon ausgehen, dass etwa ein Drittel aller Internetnutzer in Russland aktiv VPN nutzen, und das sind etwa 30 Millionen. Das ist eine sehr nennenswerte Anzahl.
Allerdings, was mich erstaunt hat, als ich das nochmal nachgeguckt habe, weil ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben, Herr Yusupov, eine sehr beliebte Informations- oder Unterhaltungsquelle weltweit ist in Russland noch nicht gesperrt, nämlich YouTube.
Das stimmt, und das hat System. Im Endeffekt verfolgt die russische Regierung mehrere unterschiedliche Strategien repressiver Art. Es gibt so eine technologische Richtung, wo die Regierung wirklich physisch Kontrolle über die Infrastruktur des Internets, also nicht nur die Kabel und die Zugänge zum Netz, sondern auch über die logische Infrastruktur, IP-Adressen, DNS-Systeme, Routing-Tabellen, eigentlich schon hat. Also eigentlich könnte die Regierung jetzt schon den Schalter umlegen und sagen, gut, dieses Internet ist nicht mehr Teil des weltweiten Netzes. Aber es ist eine sehr digitale Gesellschaft. 100 Millionen Menschen nutzen Internet aktiv, nicht nur Junge, ein Viertel von denen ist älter als 55. Und YouTube ist das Volksmedium schlechthin. Also von diesen 100 Millionen sind nahezu alle auf YouTube täglich unterwegs und gucken sich Kochshows, Reparatursendungen, Sportsachen an. Und es gibt keine Alternative für YouTube, einfach weil man unglaubliche Serverkapazitäten haben muss, um die zu befriedigen. Bei anderen Netzwerken versucht Russland, selbstentwickelte Alternativen anzubieten. Die sind technisch mal besser, mal schlechter, aber es gibt für Instagram und für Facebook eigene russische Dienste, für YouTube nicht. Und ich glaube, solange das der Fall ist, wird YouTube in Ruhe gelassen.
Ich habe von einem Dienst namens Rosgram gehört. Das ist wahrscheinlich das russische Instagram dann, oder?
Genau, Rosgram ist das russische Internet, VK oder VK oder Kontakte ist das russische Facebook. Wie gesagt, die sind unterschiedlich gut in der Nutzung. Ihr großes Problem bleibt aber, dass sie natürlich für ein lebendiges Netz brauchen sie ein Ökosystem für Content Creator. Die Leute, die das alles machen, müssen auch Geld verdienen können. Und das ist schwierig, wenn die eigenen Dienste das zwar technisch vielleicht ersetzen können, was der Meta-Konzern angeboten hat, aber es gar keinen Werbemarkt gibt, der interessiert ist an diesen technischen Lösungen. Das ist Stand jetzt der Fall. Die ganzen Influencer und kleinere und mittlere Unternehmer, die Geld verdient haben mit ihrem Content, auch auf YouTube, sitzen auf dem Trockenen. Und das wird langsam zu einem größeren Faktor.
Was sind denn das eigentlich für Menschen jetzt noch in dieser schwierigen Lage, wo man sehr viel Ärger dafür bekommen kann, die, sei es bei YouTube, sei es bei Facebook, Twitter oder Instagram, noch frei berichten in russischer Sprache?
Ja, da sind, also die vor der Kamera stehen, sind tatsächlich die Gefährdeten. Viele von denen sind im Exil. Man hat jetzt eine signifikante Bewegung ins Exil, nicht nur nach Europa, sondern auch in den Kaukasus oder nach Zentralasien oder nach Istanbul. Trotzdem gibt es viele, die in Russland das noch produzieren und drehen und Menschen befragen und sogar Studien durchführen. Und es ist einfach ein Kampf um die Normalität. Die russische Regierung will gerne, dass der Alltag eines Durchschnittsbürgers, einer Durchschnittsbürgerin erhalten bleibt. Dass man gleichzeitig einen Krieg führt und im Alltag sich aber nichts ändert. Und gleich, wir sehen das in Kriegs- und Krisenzeiten, das war zu Zeiten der Pandemie schon so, ist das Misstrauen gegenüber staatlichen Informationsquellen auf einem Hoch. Das sehen wir auch aus einer ganz guten Medienumfrage in Russland, die gefragt hat, gucken Sie Fernsehen? Und dann wird der Mensch gefragt, wenn Sie widersprüchliche Informationen aus unterschiedlichen Quellen bekommen, welchen vertrauen Sie? Und wir haben einen Rekordwert bei der Anzahl der Menschen, die Fernsehen gucken, und gleichzeitig ein historisches Tief an Vertrauenswerten. Und dann gucken die Leute natürlich nach Informationen im Internet, und diese Nachfrage wird befriedigt durch die Menschen, die immer noch im Netz was Alternatives produzieren und anbieten.
Aber ist das nicht auch kompliziert? Ich meine, bei den offiziellen Medien zu sagen, den glaube ich nicht, das kann man relativ klar ja auch abgrenzen. Aber ich habe erst gestern in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen über Influencer, russischstämmige Menschen in Deutschland, in Spanien, in Großbritannien, in Kanada sitzt eine, die von da aus, nicht mal von Russland aus, im Prinzip Putins Propaganda verbreiten. Das heißt, wenn man im Internet Informationen jenseits der russischen Medien sucht, dann muss man natürlich auch die richtigen finden.
Ja, natürlich haben Sie recht. Also es geht wie so oft in den letzten Jahren um Medienkompetenz. Es ist allerdings oft so, dass Influencer oder auch Menschen auf YouTube, die richtig lange historische oder politische Sendungen machen, das sind oft relativ prominente Persönlichkeiten. Also YouTube und Internet hat in den letzten 10 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr in Russland, wirklich eine wichtige gesellschaftliche Rolle eingenommen. Und sie bürgen mit ihrem Namen und mit ihren Teams für Qualität bestimmter Produkte. Also diese hybride Variante zwischen klassischen Medien wie einem Radio wie Echo Moskwy oder einem Fernsehsender wie TV Rain oder Dorscht und gleichzeitig weiter gesponnenen Formaten und Produkten bei Blogs, bei Telegram, bei YouTube, ist sehr viel weiter vorangeschritten, als wir das in Deutschland kennen. Sodass ja, es ist weiterhin eine Herausforderung. Es bleibt so ein bisschen schwierig, immer zu wissen, was konsumiere ich da gerade. Aber es ist auch ein offener Informationskampf. Und viele weisen es klar aus, wo die herkommen, wie sie sich finanzieren und warum sie gegen den Kurs der Regierung sich stellen.
Aber werden Sie diesen Kampf gewinnen? Ich meine, die Überschrift Ihres Vortrags heute auf der Republika lautet ja, das russische Netz auf dem Weg in Isolation und Unfreiheit. Also könnte es der russischen Regierung gelingen, so ähnlich wie in China, so eine Art rein russisches Internet zu bauen?
Das scheint das Ziel zu sein. Man muss dazu sagen, die russische Regierung verfolgt dieses Ziel schon seit 10 Jahren. Also der Moment, wo dieses Ziel entstanden ist, war wahrscheinlich der arabische Frühling und auch die Demonstrationen in Russland selbst wegen der manipulierten Wahlen. Damals ist Alexei Nawalny richtig berühmt geworden. Und der Kreml hat erkannt, dass die wirkliche Gefahr gar nicht in der ausländischen Beeinflussung liegt, sondern in den Stimmungen der eigenen Bevölkerung im Netz und der Koordinierung. Und seit 2011 gibt es immer mehr Schritte, Vorratsdatenspeicherung, Meldung von Kabeln, die aus dem Ausland führen und ins Ausland gehen. Eben ein völlig alternatives Internetregister, was es erlauben würde, so ein kleines, abgekapseltes Internet zu erschaffen. Das ist der Plan, das ist der Anspruch. Ich bin skeptisch, dass es jetzt schon möglich ist, wobei der Krieg natürlich ein Kipppunkt sein könnte, einfach weil A, dass diese Normalität auf eine enorme Art und Weise gefährden würde und B, man braucht richtig viele Menschen dafür. Wissen Sie, als China damit angefangen hat, ein abgekapseltes Internet zu bauen, hatte das Land 100.000 Nutzer. Das war's. Das war ein ganz kleines Netz. Und Russland holt es nach, jetzt. Und das ist eben nicht so trivial, wie das von Anfang an mit einzubauen in die Logik, in die Infrastruktur des eigenen Internets. Insofern, das ist ein offener Kampf. Die Ziele der Regierung sind klar, die liegen bei Kontrolle und Repression, aber die Geschichte wird zeigen, wie das ausgeht.
Alexej Jusupow von der Friedrich-Ebert-Stiftung im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Ihnen auch.